Okay, okay, okay. Ich oute mich jetzt. Ich, Max Baum, Pronomen er, ihm, Host von Jofix Glamour, liebe Marken. Okay, so schwer war es ja gar nicht. Aber mit Marken meine ich in dem Fall nicht die Gucci, Pradas und Chanels dieser Welt. Wobei, Hand aufs Herz, die im Kleiderschrank zu haben, ich tät wohl nicht Nein sagen. Nein, ich rede heute von Marken von Berufswegen. Starke Marken, die uns als KonsumentInnen Orientierung geben. Und mit dieser Leidenschaft bin ich nicht alleine, denn ich habe eine Sister in Crime gefunden. Judith Hesse, Pronomen sie, ihr. Sie ist Gründerin und Rechtsanwältin bei Semper IP, einer Kanzlei, die sich auf Markenrecht spezialisiert hat. Und mit ihr spreche ich darüber, wie sie sich ihren Lebenstraum erfüllt hat, indem sie eine eigene Kanzlei gründet, wie es einen kulturellen Wandel in der Juristerei gibt, was das Thema Diversity, Equity and Inclusion angeht und wie ihr ein Zwangsouting zu wirklicher Befreiung verholfen hat. In diesem Sinne, auf geht's, los geht's, wir haben viel vor.
Jofix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jofix Glamour. Herzlich willkommen, Judith. Wie schön, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich total, dass du hier bist.
Judith, die Regeln sind ja allgemein bekannt. Ich komme vor allem dann, wenn die Meetingverpflegung mich in einen Meetingraum bzw. hier in deine Kanzlei lockt und ich frage mich, was haben wir für die nächsten 30 Minuten an Meetingverpflegung hier vor dem Tisch stehen?
Also was auf gar keinen Fall fehlen darf bei mir, das ist Kaffee.
Ja.
Trinke ich wie Wasser tatsächlich, also mal sehen, ob du mithalten kannst. Und ich fürchte mich ein bisschen davor, es zu sagen, aber ich habe Lakritz mitgebracht. Ich liebe Lakritz. Ich bin so ein bisschen abhängig von Lakritz, von Kaffee auch, muss man schon sagen. Die ganze Familie ist irgendwie infiziert. Wie stehst du so dazu?
Also jetzt muss man, mit Lakritz habe ich eine Backstory, weil ich habe sehr lange in Hamburg gewohnt und mein Freund ist in Hamburg geboren und meint immer, alle Norddeutschen lieben Lakritz. Jetzt wäre ich gern Norddeutscher, als ich bin, weil eigentlich komme ich so ganz aus dem Osten. Und dann habe ich mir sehr schmerzlich über Jahre Lakritzmögen antrainiert und jetzt bin ich voll im Game. Jetzt mag ich es richtig gern, von daher, bei mir rennst du offene Türen ein, wenn es Lakritz gibt, ich freue mich.
Ach, wie schön, das höre ich viel zu selten.
Na und ich finde, hier in München kriegt man ja auch selten gutes Lakritz, von daher, ich bin vollkommen dabei.
Super, super. Ja, ich habe auch einen ganz tollen Laden hier in Haidhausen, der verkauft das beste Lakritz der Stadt, mein Dealer.
Ja, perfekt. Dann sind wir doch hier mit den Suchtmitteln Lakritz und Kaffee wunderbar ausgestattet und ich bin ready für den Halbstünder.
Ja, los geht's.
Judith, du bist Gründerin und Rechtsanwältin von Semper IP und meine Gäste haben ja immer das Privileg, einmal zu sagen, was machen sie in ihrer Company und auch, was ist das für ein Unternehmen? Von daher, führ uns doch einfach mal ein, was du als Gründerin und Rechtsanwältin bei Semper IP machst.
Also ich habe ganz klassisch Jura studiert und habe dann eigentlich auch so eine klassische Rechtsanwaltslaufbahn erstmal eingeschlagen. Ich war erst an einem Lehrstuhl tätig, wollte promovieren. Tue ich irgendwie immer noch. Also so ganz aufgegeben habe ich es
nicht. Du bist noch im Game. Du promovierst
noch. Ich bin noch im Game. Ich hoffe, der Professor hört jetzt auch gerade zu. Ich bin noch drin. Nein, ich habe dann mich sehr, sehr früh entschieden für bestimmte Rechtsgebiete. Also es gab einige Rechtsgebiete, die haben mir nicht so gelegen. Mhm. Aber alles, was mit geistigem Eigentum zu tun hatte, das lag mir sehr. Markenrecht, Urheberrecht, Designrecht, auch wettbewerbsrechtliche Bezüge in diesem Zusammenhang. Und das habe ich mir drauf geschafft, in verschiedenen Stationen, in Kanzleien. Ich habe auch in einem Unternehmen gearbeitet. Ich wusste aber schon immer, ich muss so mein eigenes Ding aufmachen und habe 2021 meine eigene Kanzlei gegründet, Semper IP. Immer IP. IP steht für Intellectual Property. Und seitdem bin ich tatsächlich super happy hier in meiner kleinen Einheit. Und betreue MandantInnen, vor allem aus mittelständischen Unternehmen, aber auch sehr viel im Start-up-Bereich. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil da hat man irgendwie so das Gefühl, man ist mit drin, während was gestaltet wird, während etwas zu Leben erweckt wird. Und da bin ich häufig mit an Bord und habe da wahnsinnig viel Spaß dran.
Oh, wunderbar. Du, und jetzt Bist du deinen Lebenslauf ja schon mal im Schnelldurchlauf durchgegangen? Ich, der aus Görlitz kommt und in der Nähe von Chemnitz und in Leipzig studiert habe, habe natürlich gesehen, du hast erstes, zweites Staatsexamen, LLM, in unter anderem Dresden und Exeter gemacht. Das heißt, kommst du aus Sachsen, aus Dresden?
Nein, ich komme ursprünglich aus Bonn. Ich bin Rheinländerin durch und durch. Habe da nur 5 Jahre gewohnt, aber ich glaube, das kriegt man nicht so richtig los.
Das heißt, da hast du Heimweh?
Ja, tatsächlich. Mhm. Aber da fängt tatsächlich auch mein Herz schneller an zu schlagen, wenn ich so darüber rede. Das fließt irgendwie durch meine Adern.
Du, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber ich habe neulich im Zeitmagazin ging es um das Thema Heimweh. Und es gibt irgendwie eine Heimwehforschung. Frag mich nicht, das ist jetzt voll gefährliches Viertelwissen, was ich hier sage. Und es gibt jemanden, einen Lehrstuhl in der Schweiz, die dazu forschen, wo haben die Menschen das größte Heimweh? Und eigentlich haben die Schweizer ja das Heimweh erfunden, so mit Heidi auch. Man geht nach Frankfurt, man kommt da nicht an, man vermisst die Berge. Und dann hat man eine europäische Forschung gemacht, in welchen Städten haben denn die Menschen, die quasi im Exil leben, das größte Heimweh? Und es sind die RheinländerInnen. Das heißt, die RheinländerInnen, die nicht im Rheinland wohnen, haben europaweit das größte Heimweh in die Region. Von daher, es verwundert mich nicht.
Ja, ich kann es nur unterschreiben. Wir sind dann weggezogen, als ich 5 war, nach Unterfranken in Bayern. Mhm. Und dann wollte ich mal was Neues erleben, mal was Neues sehen. Und meine Schwester war kurz nach der Wende nach Dresden gegangen. Und da habe ich, damals gab es noch die zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Da habe ich dann auf diesem ZVS-Antrag angegeben, Köln. Die wollten mich nicht. Ich weiß auch nicht. Und als zweites Dresden. Und ich saß mit meiner besten Freundin damals am Telefon, also sie bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause. Und sie sagte, ja, hey, ich bin in Würzburg natürlich angenommen worden für Jura. Würzburg war so die nächste Uni zu Aschaffenburg, wo ich Abi gemacht habe. Und ich mache meinen Brief von der ZVS auf und da stand Dresden. Und ich erst mal, what? Aber die beste Entscheidung. Und schön, dass du Görlitz sagst. Ich hab in Bautzen. Also das ist tatsächlich ja auch...
Das ist die halbe Strecke.
Genau, halbe Strecke. Habe ich mein Referendariat gemacht. Da war ich dann da am Gericht. Und in Görlitz habe ich meine Strafstation gemacht. Direkt am Gericht in Görlitz im Strafrecht.
Oha, ja. Hände an die Hosennaht.
Aha, da war ich Staatsanwältin für ein paar Tage.
Ich habe mehr JuristInnen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, als mir bewusst waren, weil ich habe in einer Folge hier auch schon mal gesagt, dass ich Jura super dröge finde und ich der schlimmste Rechtsanwalt wäre, weil ich so ein bisschen Team Scheiß drauf bin, im Sinne von, wir machen das jetzt einfach mal. Und jetzt habe ich eine Frage, weil was ich bei JuristInnen beobachtet habe, würde ich jetzt nicht in dieses Podcast-Mikrofon sprechen, würde ich sagen, die sind ganz schön zäh. So sage ich, sie sind sehr ausdauernd. Was meine ich damit? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe meinen Master in Leipzig studiert, aber meine Masterarbeit dann schon lang, langes her in Hamburg geschrieben. Und ich habe mir die BIP mit den RechtswissenschaftlerInnen geteilt. Und irgendwann kennst du dich ja, wenn du da so tagtäglich rein und raus gehst. Und es gab Leute, die waren vor mir da, die sahen nach mir noch da, jeden Tag. Wenn ich heute FreundInnen frage, die JuristInnen sind, ob wir unter der Woche was essen gehen wollen, dann höre ich häufig, ja du, gar kein Problem, ab 9 habe ich Zeit. Und ich denke mir, ja gut, um 9, da habe ich schon halb den Pyjama an. Das ist ja witzig. Und jetzt kommt meine Frage, werden sehr ausdauernde Menschen JuristInnen oder macht einen das Studium sehr ausdauernd? Wie rum ist es?
Ja, ich kann da für mich sprechen. Ne? Also ich bin wahrscheinlich, wenn ich für ein Thema brenne, immer schon sehr ausdauernd gewesen. Mhm. Ich brannte aber nicht immer für Jura. Also das ist tatsächlich etwas, was verlangt wird. Das ist vielleicht eher eine Erwartungshaltung. Mhm. Ja. Ich habe mal in einer Kanzlei hier in München gearbeitet. Da stand einer der Gründungspartner gerne noch mal um 21 Uhr oder um 9 Uhr morgens an der Tür oder am Aufzug. Und hat um 9 Uhr morgens die Leute begrüßt, die ja erst zu spät kommen. Und hat um 21 Uhr die Leute verabschiedet, die ja schon gehen. Das heißt, ein Verabschieden um 20.30 Uhr, da hast du dann so diese typischen Bürosprüche gekommen. Warte, du bist doch gerade erst gekommen, ne? Sowas. Das ist leider etwas, was in dem Beruf irgendwie noch so gang und gäbe ist. Ich bin jetzt eine Zeit lang schon nicht mehr in Kanzleien. Ich habe es dann auch anders erlebt. Im Unternehmen war es völlig anders, aber man wird dann so ein bisschen auch, glaube ich, in diese Rolle reingepresst. Deswegen, Juristen müssen ausdauernd sein. Ich glaube, das beantwortet es am besten.
Okay, ja, verstehe ich. Und du hast es gerade schon angesprochen. Es ging nach dem Studium erstmal an den Lehrstuhl. Du promovierst immer noch. Das geben wir hier dem Doktorvater, der Doktormutter bitte einmal mit. Und dann ging es in mehrere Kanzleien. Und da aber schon immer so der Fokus auf, ich nenne es jetzt mal im Groben, Markenrecht, Medienrecht. Mhm. War das schon im Studium klar, da soll es hingehen?
Ja, mein Vater ist Markenrechtler. Und ich muss gestehen, Papa, es tut mir leid, ich habe das gar nicht so verstanden, was er tut, bevor ich angefangen habe zu studieren. Mhm. Und irgendwann habe ich mich für ein Seminar eingeschrieben bei meinem Doktorvater. Und dann sagte er, dir ist aber schon klar, dass das quasi genau das ist, was ich gemacht habe. Und da wurde es mir so klar, da fiel es mir so wie Schuppen von den Augen. Weil viele Leute immer denken, oh, der Vater war Markenrechtler, na klar macht sie das dann auch. Nee, ja. Das war einfach, ich habe es für mich gefunden. Oder das Gebiet hat mich gefunden, ich weiß es nicht. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem Seminar und als ich dann auch den Lehrstuhl kennengelernt habe, da war es für mich klar, dass das für mich der richtige Weg ist, weil es eben ein bisschen weniger dröge ist, als Jura manchmal sein kann. Es ist tatsächlich in meinem Bereich und deswegen liebe ich das so. Es kommt darauf an, sich zu überlegen, wie nimmt ein Verbraucher etwas wahr? Wie nimmt ein Verbraucher eine Marke wahr? Deswegen kann ich das schön als Mensch betrachten, aber eben auch als Juristin. Und diese Kombination gefällt mir gut. Und ich habe kurzzeitig dann auch in anderen Bereichen oder in andere Bereiche mal wieder reingeschnuppert. Und du, die Vermissung, gerade was das Markenrecht anbelangt, die war echt groß. Deswegen musste ich zurück.
Aber da geht mir ja so ein bisschen das Herz auf, weil ich bin ja so klassischer, ich würde jetzt mal salopp sagen, Marketing-Melanie. Also es hat mich im Studium schon ins Marketing verschlagen und dann vor allem das Thema Branding, Markenarchitektur. Du rennst offene Türen ein. Das klingt sehr, sehr schön, wie du das beschreibst. Würde ich für Jura mehr taugen? Jetzt spätestens hättest du mich gehuckt.
Du, ich suche gerade. Ne? Also das mit der Stellenanzeige machen wir dann im Nachhinein.
Das machen wir hier im Nachgang. Ganz genau. Ich bin da ganz flexibel. Dann ging es nach über 10 Jahren in Kanzleien 2019 zu Valtec Mobility, einem Joint Venture von Volkswagen und Valtec, als Syndikusanwältin. Das heißt, du hast einmal die Seiten gewechselt.
Ja.
Kannst du so rückblickend sagen, warum und wie sich es auf einmal anfühlt, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen?
Ich brauchte eine Pause von den Kanzleien.
Mhm.
Das ist, ja, das war nötig.
Ja.
Und ich wollte die andere Seite kennenlernen. Also ich habe ja als Anwältin mich immer mit den Marken, mit den Produkten, Dienstleistungen der MandantInnen beschäftigt. Und ich habe immer schon gespürt, dass ich das sehr gut kann. Ich kann mich da sehr gut reinversetzen. Und ich habe dann auch immer so ich habe das gespürt irgendwie. Und ich wollte mal selbst für ein Produkt stehen. Und in der Valtec Mobility hatte ich die Möglichkeit, die Rechtsabteilung zu leiten. Also ich habe da auch ganz verschiedene Bereiche kennengelernt und ich habe eben mal so den Unternehmensspirit gespürt und gefühlt. Und das war toll. Das war vor allem toll wegen der Menschen, die da waren. Das war auch ein großer Unterschied von Kanzleien ins Unternehmen, weil man irgendwie so ein bisschen mehr an einem Strang zog. Das war aber auch toll, wirklich für etwas zu stehen und zu sagen, schau mal, die Software da gerade in dem Audi, die ist von uns. Das fand ich super. Das war dann genau der Punkt, den ich gerade beschrieben habe. Ich habe da sehr verschiedene Rechtsbereiche auch mit betreut, die so ein bisschen weg waren von meinem eigentlichen Fokus, sodass ich dann gesagt habe, gut, das ist wahrscheinlich nicht das Richtige, aber das, was ich mitnehmen konnte aus dieser Zeit im Unternehmen, einfach auch an Erfahrung, an Hands-on-Mentalität, diese ganzen Floskeln, die man kennt, die überall stehen, die habe ich tatsächlich gesehen, erlebt, mitgenommen. Wirtschaftliches Denken noch viel stärker und auch ein bisschen mehr das Bewusstsein für die Bedürfnisse der MandantInnen. Das hat so mein Päckchen dann zu Ende geschnürt. Da wusste ich dann jetzt kann ich noch besser auf meine MandantInnen eingehen. Jetzt ist Zeit für Semper-IP.
Und jetzt bist du ja auch quasi Gründungsmutter einer Marke. Wie fühlt es sich an, selbstständig zu sein und eine eigene Kanzlei zu führen?
Es ist furchtbar herrlich. Also es ist in erster Linie, es ist tatsächlich ein Lebenstraum, der sich erfüllt hat. Die Selbstständigkeit, ich bin selbst und ständig Anwältin, na klar. Ne? Ich arbeite zurzeit ist auch wieder, wir haben Probleme gehabt, einen Termin zu finden für unsere Aufnahme. Zurzeit ist wieder wahnsinnig viel los. Ich habe auch so viele spannende Projekte, dass ich kein Projekt nicht annehmen möchte. Ne? Dass ich bin da einfach auch noch sehr, sehr, sehr gerne in vielen verschiedenen Projekten mit drin. Ich bin aber selbstbestimmt. Und das ist mir viel wichtiger als die Selbstständigkeit. Ich kann es selbst bestimmen. Wenn ich sonntags eben gerade mal irgendwie 2 Stunden Zeit habe, weil die Kids auf dem Spielplatz sind, ja, Mai, dann setze ich mich ans MacBook und arbeite noch ein bisschen. Deswegen ist es in allererster Linie ist es herrlich. Ich habe ja nun einen etwas krummen Weg, würden wahrscheinlich einige KollegInnen sagen, genommen. Ich bin ganz alleine in meine Kanzlei gegangen. Nachdem ich war so verwöhnt, du kannst es dir nicht vorstellen, Max. Ich bin in den Kanzleien natürlich immer mit einem großen Assistenzbereich irgendwie ausgestattet gewesen oder hatte das Glück, viele KollegInnen zu haben, die mir auch einfach viel abgenommen haben. Und das habe ich jetzt alles alleine irgendwie gemacht, aber ganz bewusst. Ich habe gesagt, ich muss das doch auch mal alleine können. Ich will sehen, was braucht die Kanzlei denn und wofür hole ich mir dann in Zukunft einfach Mitarbeitende oder Kollegen, Kolleginnen mit an Bord, um die Marke weiterzuführen. Siehst du, jetzt habe ich so lange geplappert, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Worauf wollte ich denn hinaus? Ich wollte sagen, dass es herrlich ist, aber eben auch sehr anstrengend. Also diese Vielzahl verschiedener Aufgaben ist unglaublich anstrengend. Steuern kann sich kein Mensch ausmalen. Furchtbar.
Boah, da kriege ich ja selber schon, da kriege ich schwitzige Hände, wenn ich nur zuhöre. Und zugleich finde ich, wenn ich dir zuhöre und dich auch gerade sehe, da ist ein Leuchten und da ist eine große Freude. Du, von daher wünsche ich dir, dass ihr noch KollegInnen mit dir gemeinsam, dass ich das Thema Steuer annehme, aber dass ich dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, dass du dir das bewahren kannst. Das ist doch was ganz, ganz Schönes.
Danke.
Und dann kommen wir mal zu meiner ersten einzigen Kategorie. Kommen wir mal zu
Queer gecheckt.
Das Prinzip ist denkbar einfach und ich gebe dir einen Satz und du vervollständigst den. Bereit?
Bereit.
Ein Gesetz, das es heute noch nicht gibt, aber das der queeren Community wirklich helfen würde, ist
die Vereinheitlichung des Elternrechts und zwar für alle queeren Personen, nicht nur für lesbische Paare.
Kannst du kurz erklären, worum es da geht?
Ja, das ist ja schon längere Zeit jetzt auch im Gespräch und ich glaube, das kommt auch. Als meine Frau und ich, als wir uns entschieden haben, Kinder zu bekommen, da waren wir schon verpartnert. Meine Frau hat unseren wunderbaren Sohn zur Welt gebracht. Und obwohl wir verpartnert waren, also verheiratet, musste ich unseren Sohn adoptieren, um als Mutter anerkannt zu werden. Und das ist anders, als wenn heterosexuelle Paare ein Kind bekommen. Da gilt der Vater, wenn er mit der Mutter verheiratet ist, gilt als Vater. Also da mussten auch nicht irgendwie weiteres passieren. Und das ist einfach eine Situation, die das Abstammungsrecht ist einfach noch diskriminierend. Wir müssen da aber meines Erachtens über so rein lesbische Paare hinaus uns eben auch noch weitere diverse Möglichkeiten anschauen. Also ich habe mal zum Beispiel mit jemandem gesprochen, eine Transperson, eine Frau, die als Mann zur Welt gekommen war, aber zum Zeitpunkt der Geburt des gemeinsamen Kindes quasi noch auf dem Weg der Angleichung war.
Ja.
Und die hat unglaubliche Schwierigkeiten gehabt, auch während der Adoption. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir da eine Öffnung herstellen müssen für alle denkbaren Gestaltungen.
Du, also da sage ich doch, das wünsche ich mir wohl. Also eigentlich erschreckend finde ich, wenn du es gerade sagst, dass wir da heute noch nicht sind.
Ja.
Weil wenn du dich nicht damit beschäftigst, aus dem Gefühl heraus hätte ich gesagt, ja, hä, klar, also so, man hat ja so ein Gerechtigkeitsempfinden oder so ein Rechtsempfinden manchmal so drin. Und ich hätte jetzt gesagt, hä, ja klar, ist doch, wo ist der Unterschied, wenn man schon verheiratet, verpartnert ist. Aber krass, dass es immer noch so diskriminierend ist.
Ja, und du musst dich total nackig machen. Also im Rahmen des Adoptionsprozesses muss man als Co-Mutter, also wird man dann bezeichnet, muss man einen...
Allein die Formulierung.
Ja, sowas wie ein Motivationsletter schreiben. Ne? Also ich saß dann, man muss also aufschreiben und da gibt's dann auch so... quasi Vorgaben, er darf nicht zu kurz, nicht zu lang sein. Man muss aufschreiben, was denn die Motivation dahinter ist, das Kind, das man liebt, zu adoptieren. Das kann man, also wir haben uns gesagt, wir hinterfragen es nicht, weil wir wollen es ja. Wir wollen auch nicht in eine Situation kommen, dass dann da der zuständige Richter, den wir hatten, sagt, ja, aber warum haben sie sich denn keine Mühe gegeben oder so? Also deswegen haben wir gesagt, wir machen das einfach, wir gehen da durch. Aber es war, ich darf es auch im Nachhinein nicht hinterfragen.
Von daher definitiv ein Gesetz, das es braucht.
Ja.
Nächste Frage oder nächster Satz. Die für mich stärkste Marke der Welt ist?
Für mich ist jede Marke stark, weil jede Marke ist ein Monopol und hat... die gleiche Kraft und sollte genauso behütet werden, gepflegt werden. Das ist wahrscheinlich aber nicht das, was du hören wolltest.
Das ist jetzt die politisch korrekte Antwort, ne?
Genau, aber es ist tatsächlich so. Und das muss sich auch jeder Markeninhaber bewusst sein.
Mhm.
Also die eigene Marke, die ist per se erstmal genauso stark, wie Apple war, als es eingetragen wurde. Natürlich wird eine Marke immer stärker und immer kraftvoller, je intensiver man sie benutzt. Die wertvollsten Marken, was denkst du, was ist die wertvollste Marke?
Boah, also wenn wir jetzt so auf Unternehmensmarke schauen, glaube ich, da hast du ja gerade schon mit Apple jongliert. Ich würde fast Apple sagen. Wenn es um eine Personenmarke geht, als Beispiel, ich glaube, die Marke Taylor Swift, die bricht gerade alle Rekorde. Das wären jetzt nicht meine Antworten, aber das wäre jetzt so mein Gefühl.
Ja, also Apple ist tatsächlich in den meisten Übersichten immer die wertvollste Marke, dicht gefolgt von Google. Es gibt auch andere, also die Infos sind jetzt vom Statistischen Bundesamt zum Beispiel. Es gibt natürlich auch andere Institutionen, die dann auch wieder Rankings aufstellen. Da kann das auch mal ein bisschen abweichen, aber die sind natürlich ziemlich weit oben immer mit dabei. Aber du hast völlig recht, Personenmarken sind heutzutage ja manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, weil man sie noch viel stärker auch visuell wahrnimmt.
Ja. Und die ja per se einfach per Definition mit Leben gefüllt sind.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Und Identifikationspotenzial bieten.
Ja.
Das heißt, für dich wäre es auch, kannst du es nachvollziehen?
Ja, klar. Ne, das ist ja immer das, womit bist du auch als Verbraucher, als Nutzer häufig konfrontiert. Ich meine, wenn man mal auf meinen Schreibtisch guckt, das ist jetzt keine Schleichwerbung, um Gottes Willen. Aber ich habe
da sehe ich so slightly den Apfel hier und da.
Immer mal, ne? Ja, das machen sie natürlich schon auch ganz gut.
Mhm.
Ich kann das schon nachvollziehen. Die Sache mit Taylor Swift, die du angesprochen hast, das ist was, das habe ich so in meinem Stino-Jura, ich schaue mir das mal an, denken, tatsächlich noch nicht mitbedacht, aber das werde ich jetzt auch gerade für zukünftige Vorträge, wo es auch immer wieder über sowas oder um sowas geht, werde ich das mal aufnehmen. Das ist ein riesiger Bereich, der noch wachsen wird. Also vielleicht wäre meine Antwort beim nächsten Mal eine andere.
Na, dann wären wir mal gespannt. Und letzter Satz, auf den bin ich sehr gespannt. Eine Liebeserklärung auf JuristInnen-Deutsch könnte ungefähr so klingen.
Ja, da musste ich schmunzeln. Da habe ich auch überlegt, okay, ich habe einen ganz tollen Mitarbeiter, der ist Werkstudent bei mir, der hat gerade erstes Examen geschrieben, frage ich den mal, weil mein Problem oder mein Talent ist, ich versuche Jura immer auf Deutsch.
Du machst es sehr greifbar. Das macht jetzt diese Aufgabe schwieriger.
Richtig,
für dich.
Richtig. Deswegen wäre es wahrscheinlich sowas wie, ne, übereinstimmende Willenserklärungen führen dazu, dass ein Vertrag geschlossen wird. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich erkläre jetzt, dass ich kann es nicht. Ich mag Jura lieber auf Deutsch. Ich finde so eine deutsche Liebeserklärung viel schöner.
Du, dann machen wir die Romantik überhaupt nicht kaputt.
Nee, ne?
Und ich würde sagen, gehen wir mal in die nächste Kategorie über. Und dafür, jetzt haben wir hier irgendwie den Lebenslauf und die berufliche Laufbahn einmal durch. Ich würde sagen, jetzt sind wir bereit für einen Lakritz, oder?
Ja, unbedingt.
Jetzt läuten wir hier mal die norddeutschen Vibes ein und du darfst bestimmen, also ist ja deins, was wir hier haben.
Du, salzig oder süß, ne? Das ist jetzt so ein bisschen die, was denkst du, was greife ich denn?
Oh, ich könnte mir vorstellen, du gehst in die Vollen. Jetzt wird's salzig.
Jawohl. Na klar, ich mach mal auf. Oh, sie riechen fantastisch. Guck mal, den Geruch musst du auch erstmal genießen.
Oh. Du, da sehe ich vor meinem geistigen Auge schon den Leuchtturm und danke.
Kriegst du eine Gitarre?
Wunderbar.
Was habe ich? Ich hab einen Pfeil. Das passt ja gerade zur Liebe, ne?
So, genau. In diesem Sinne.
Herrlich.
Oh, finde ich ganz toll.
Oh Mensch. Ich lade dich jetzt öfter ein.
Wunderbar. Judith, du wolltest ursprünglich mal, so dein allererster Berufswunsch war Schauspielerin, dann Schriftstellerin. Spätestens nach Bernhard Schlink wissen wir, das ist ja alles noch möglich. Die Bestseller-Autorin, die kann noch vor mir sitzen. Aber kannst du dich daran erinnern, wie war es denn als queere Frau in eine Kanzlei zu gehen? Also nach dem Studium den Jobeinstieg zu wagen? War das schwer, auch damals in der Zeit? Oder sagst du, nö, das war eigentlich nie ein Thema?
Das war schwer. Für mich persönlich wahrscheinlich erstmal ganz individuell schwer. Ich habe das sehr lange eher versteckt wahrscheinlich, obwohl ich schon seit ewigen Zeiten mit meiner Frau zusammen bin.
Ihr seid seit 24 Jahren zusammen, ne?
Ja. Wahnsinn, ne?
Shoutout an der Stelle.
Ja, das bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe, also die Jura-Welt, die ist vielleicht noch nicht ganz so breit für das Thema wie andere Welten. Also ich glaube, gerade vielleicht in deinen Bereichen ist es noch ein bisschen anders. Und jetzt liegt das ja auch schon so ein, zwei Jahre zurück, dass ich begonnen habe. Ich habe irgendwann für mich so ich wurde zwangsgeoutet. Von einer Freundin.
Also du wurdest zwangsgeoutet.
Mit Augenzwinkern. Wir sind nicht so, also meine Frau und ich, Jenny und ich finde es immer so komisch, den Namen nicht zu nennen. Meine Frau Jenny und ich. Wir sind nicht so die.
Auch da Grüße gehen raus an Jenny an der Stelle, bitte.
Die damit irgendwie so rausposaunen müssen oder so. Ja. Wir haben uns nicht versteckt, aber ich habe es jetzt, glaube ich, auch ganz, ganz lange nicht offensiv gesagt. Und dann haben wir irgendwann geheiratet. Und eine liebe Freundin hat ein Foto von uns in irgendeinem Social-Media-Account von sich gepostet. Ich weiß es schon gar nicht mehr wo. Was gab es denn damals so? StudiVZ? Nein, ich glaube, es war Facebook. Und da dachte ich erst, so war meine erste Reaktion war, um Gottes Willen. Und jetzt wissen es alle. Und da waren dann auch irgendwie damalige KollegInnen, waren dann auch mit mir vernetzt. Und dann dachte ich, nee, also jetzt, Entschuldigung, wir sind verheiratet.
Aber kannst du noch mal kurz erklären, wo warst du da? Also warst du in der Kanzlei?
Da war ich noch am Lehrstuhl.
Okay.
Und da hatte ich auch immer so ein bisschen rumgedruckst, ne? Da habe ich irgendwie von irgendwem gesprochen. Aber ich habe tatsächlich häufig noch vermieden, das Geschlecht zu nennen. Und dann irgendwann nach unserer Hochzeit 2013 bin ich damit offen umgegangen und ich habe es auch in allen Vorstellungsgesprächen immer erwähnt. Ich bin damit nicht hausieren gegangen. Mhm. Also es wussten alle, die es wissen wollten, wussten es auch. Ne? Ich habe dann auch ganz Fragen, die man halt so bekommt als queerer Mensch. Ne? Die habe ich dann natürlich auch bekommen, vor allem als dann meine Frau schwanger geworden ist. Aber es war nicht so das Thema und es war auch irgendwie nicht so, dass ich mich da irgendwo aufgehoben gefühlt habe. Als ich gearbeitet habe, gab es auch noch keine, also angefangen habe in Kanzleien zu arbeiten, da gab es da noch keine Diversity-Abteilungen oder sowas, in keiner Kanzlei. Und auch niemanden, der da ein Gefühl dafür hatte. Also einige der Sätze, die ich heute noch so im Kopf habe, du alter Schwede, Ne, die dürfte man heute, glaube ich, nicht mehr hören. Da würde ich mich dagegen wehren, ganz klar. Deswegen war es immer irgendwie so ein bisschen, es war dabei, aber es war so ein bisschen weiterhin versteckt.
Kannst du dich zurückerinnern? Du hast ja gesagt, du hast es ein Stück weit auch versteckt. Hast du dich wohl damit gefühlt? Also war es okay, es zu verstecken? Oder war das ein innerer Kampf mit dir und eigentlich dieses Zwangsouting durch deine Freundin so ein Stück weit auch eine Befreiung?
Das in jedem Fall, weil es ist ja furchtbar, ne? Das
kostet ja auch wirklich Kraft.
Schrecklich, ganz schrecklich. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, warum wir das gemacht haben. Es ist ja wirklich jetzt auch schon einige Zeit her. Es war vielleicht damals auch einfach noch nicht so sichtbar. Mhm. Nichts davon war sichtbar. Es gab in Dresden dann CSD, aber das war auch irgendwie eine etwas andere Veranstaltung, als das mittlerweile so der Fall ist. Ich fühlte mich nicht irgendwie, ich hatte nichts, wo ich mich dann hätte wohlfühlen fallen lassen können. Irgendwann hat sich das geändert. Wir haben dann auch in unserem Freundeskreis einfach da eine riesige Akzeptanz gehabt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und dann gab es auch Partys und dann war es irgendwann entwickelte sich dann einfach auch so der Stolz auf mein Leben, auf uns als Menschen und dann wurde es besser. Aber das schwappte noch nicht so ganz über in den beruflichen Kontext.
Du hast ja in auch Kanzleien unterschiedlicher Größe gearbeitet, also von der Großkanzlei bis zu kleineren Kanzleien. Machte das einen Unterschied oder sagst du, da ist das Berufsfeld relativ ähnlich?
Ja, das gleicht sich dann schon sehr, ne? Mhm. Weil man gerade meine Rechtsgebiete, das ist immer noch eine Nische. Mhm. Ne, das sind, man kennt sich auch irgendwie in diesem Bereich. Und das ist alles irgendwie, das ist ein Bereich, da hat man immer mit ähnlichen Konstellationen auch zu tun. Eine sehr männerdominierte Geschichte noch leider.
Ja.
Ne, die Partnerlandschaft auch so in allen Kanzleien war sehr, sehr männlich dominiert. Also wenn dann überhaupt mal eine Frau dabei war, dann musste man die suchen. Deswegen das war eigentlich immer ähnlich.
Und hast du das Gefühl, dass es, dass deine Karriere ein Stück weit anders verlaufen wäre, wenn du nicht queer gewesen wärst?
Da muss ich tatsächlich nachdenken drüber. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube, queere Personen sind häufig so stark, müssen sie sich mit sich selbst befassen, in sehr jungen Jahren ja häufig schon,
ja,
dass man sich unheimlich gut kennenlernt. Dass man auch so viele Facetten seiner eigenen Persönlichkeit sehr stark wahrnimmt, sich mit diesen Facetten auseinandersetzt und dann ja auch von allen Seiten betrachtet. Es ist ja auch nicht immer für jeden einfach zu entdecken, oh, ich bin queer. Das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Deswegen, wenn ich nicht queer wäre, wer weiß, wie ich dann wäre.
Gut, das stimmt, ja, da hast du recht. Und was du gerade ansprichst, zu entdecken, queer zu sein, ich finde, du hast gerade was ganz, ganz Schönes gesagt, nämlich, dass da irgendwann auch Stolz darauf auf dich und dein Leben in dir entflammte. Und wenn ich mich zurückerinnere, so zu entdecken, ich bin queer und wie gesagt, ich bin in Görlitz groß geworden, du kennst die Gegend, es ist halt sächsische Kleinstadt, da schwang ganz lang Zeit von außen immer das Gefühl mit, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und das war ein ganz, ganz, ganz schweres Gefühl, was ich mit mir rumgetragen habe. Und für mich war es so, dass ich sehr, sehr liebe Freunde hatte. Also genau zwei, an die ich mich heute noch zurückerinnere, die heute auch noch in meinem Leben sind. Tanja und Anna. Tanja auch Juristin.
Hi Tanja.
Und die mir aber das Gefühl gegeben haben, nee, das ist schon alles richtig so, wie du bist. Und mir dann ein Stück weit Selbstvertrauen gegeben haben. Und auf diesem Selbstvertrauen, viele, viele, viele Jahre später, kam dann auch ein Stolz. Aber das war ein ganz, also für mich ein langer Weg, bis ich heute vor dir sitzen kann und einen queeren Karriere-Podcast hoste.
Ja, das ist ja auch so ein Gespräch, was man irgendwie immer wieder hat. In Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Eigentlich habe ich das jedes Jahr so in der Pride-Zeit, mhm, ne, dass mich dann Leute fragen, Warum braucht ihr das eigentlich? Also auch immer das ihr, ne?
Ja.
Das ist doch alles, also ich habe ja überhaupt gar kein Problem mit euch. Ne? Und das, da muss ich immer wieder lachen. Und ich habe solche Diskussionen auch immer wieder. Warum muss man denn überhaupt auch, warum muss man einem schwulen Mann ansehen, dass er schwul ist? So, ne? Es gibt ja da auch häufig einfach tatsächlich Personen, denen sieht man womöglich ihr Queersein schnell an. Und ich versuche dann immer so ein bisschen zu missionieren und ich sage, wisst ihr, wie lange viele aus der queeren Community gebraucht haben, zu sich zu stehen und endlich einen Stolz entwickelt haben? Das sind ja Probleme mit der eigenen Persönlichkeit, die können ganz viele gar nicht nachvollziehen. Natürlich. Und jetzt haben wir es sowas von verdient, das auch mal zu zeigen und eben auch mal teilzuhaben an öffentlichen Diskurs, an der öffentlichen Wahrnehmung. Also da, siehst du, da kribbelt es mich schon wieder.
Ja. Du, da fällt mir auch direkt ein, ich habe vor einiger Zeit das Wort schwuler Selbsthass gelernt, was ein Stück weit sagt, dass schwule Männer gern so hetero wie möglich wirken wollen. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das eigentlich? Und ich glaube, es kommt auch ein Stück weit von so einem klassischen Männerbild und so einem, also ich mache es jetzt am Beispiel eines Mannes, dass du möglichst Normcore irgendwie sein sollst, ne? Und ich es wunderbar finde, wenn ich Menschen irgendwie sehe, die ob queer, ob nicht queer, mit diesem Männerbild gerade aufräumen und lackierte Fingernägel haben und irgendwie auch Menschen wie Harry Styles einfach auf einer Modeebene einfach klassische männliche Stereotypen aufbrechen, weil ich finde, wir sind so einen langen Weg gegangen und Himmel, Herrgott, dieser Stolz in uns, der soll auch bitte mal sichtbar und gefeiert werden.
Unbedingt, unbedingt. Das muss gefeiert werden. Ich meine, guck dir die einige weibliche Führungskräfte an. Das ist ja genau das Gleiche. Man versucht irgendwie, sich in eine Position zu bringen, wo man als gleichrangig anerkannt wird. Ne? Und das macht man dann als Frau ganz häufig, indem man sich irgendwie einen Anzug anzieht oder so. Und weißt du, wie schwierig es dann auch für mich war, als Frau in männerdominierten Umfeldern an einem Konferenztisch so meine eigene Rolle zu finden. Wie bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt irgendwie, versuche ich, um auch gehört zu werden, mit Anzug aufzutauchen? Bin ich sehr weiblich? Ich bin ja auch queer. Mhm. Wie mache ich das jetzt? Spreche ich dann auf der Weihnachtsfeier mit den Männern über die schöne Kellnerin? Oder das ist unheimlich schwieriger, auch wenn man einfach sich von diesen Rollenbildern frei macht, selbst als Mensch da irgendwie Platz zu finden.
Ich glaube, ich bin gerade auf der Reise dahin, aber noch lange nicht am Ziel. Würdest du sagen, du hast dich und dein Rollenbild so ein Stück gefunden oder ist das auch nach wie vor ein Suchen und Finden?
Ich glaube, man hört nie auf oder sollte nie aufhören zu suchen, weil man immer was Neues findet, auch in sich.
Ja.
Ne? Also die Suche in mir selbst, die geht laufend weiter, irgendwie tagtäglich habe ich irgendwelche spinnerten Ideen. Mensch, das könnte ich doch noch optimieren, ist ein blödes Wort, weil diese Selbstoptimierung, die geht irgendwie auch zu weit. Aber in die Richtung könnte ich doch noch gehen und das könnte ich doch noch mal ausprobieren. Also das hört nie auf, aber ich habe eine gewisse Ruhe entwickelt mit mir selbst. Also ich weiß schon, dass ich eine gewisse Stabilität habe. Und wenn ich die mitnehme, es gibt doch wieder Abende, da klappt es überhaupt nicht, ist ja ganz klar, oder Tage, aber wenn ich die mitnehme, wenn ich mich dieser Ruhe bewusst bin, wenn ich mir meiner Selbstbewusstsein bin, dann habe ich schon das Gefühl, da bin ich auch angekommen.
Okay. Du, ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar hast du auch gesagt, ihr habt zwei Kinder und ihr seid jeweils durch einen Adoptionsverfahren auch durchgegangen. Wie ist das denn als queere Mom? Also du meintest vorhin auch schon mal, naja, spätestens als ihr Kinder bekommen habt, wurden auch irgendwie im Kollegium Fragen laut. Hattest du da das Gefühl, dass dich Kollegen, KollegInnen mit anderen Augen gesehen haben, weil zwei Frauen auf einmal Kinder bekommen?
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also es ist auch immer noch so, dass Leute irgendwie denken, man kann mich ohne weiteres fragen, auch wenn wir uns gerade erst begegnet sind, wie wir das denn gemacht haben. Wie geht das denn bei euch? Und ich habe dann irgendwann angefangen, die, wenn es heterosexuelle Paare waren, mal zurückzufragen, ja, und bei euch? Könnt ihr euch noch erinnern, wie das Kind entstanden ist? Also es ist so, diese Grenzüberschreitungen, die sind dann tatsächlich mit den Kindern erstmal ein bisschen häufiger geworden. Ich habe dann natürlich so eine andere Rolle auch noch zusätzlich bekommen, nämlich die Elternrolle. Das hat mich zu vielen Kollegen, Kolleginnen noch ein bisschen näher herangebracht,
ja.
Ne, weil ich jetzt eben nicht mehr Frau, queer, was auch immer war, sondern ich war Mama, Mami, ich bin Mami für meine Kinder. Das hat sich schon geändert und ich glaube, ich habe mich halt auch nochmal sehr stark verändert. Durch die beiden. Und dadurch hat sich auch die gesamte Struktur vielleicht noch ein bisschen verändert.
Und deine Kinder, hast du das Gefühl, ihr wächst hier oder die beiden wachsen in einem München auf, das sehr liberal, sehr offen ist? Oder gibt es, Kinder können ja auch teilweise grausam sein?
Du, fingers crossed, ne? Ich hoffe, dass es so bleibt. Bislang haben wir keine schlechten Situationen erlebt. Mein Sohn, der ist 8, Paul. Mhm. Der ist in der zweiten Klasse und geht danach in einen Hort, in einen reinen Jungshort.
Ja.
Das hatten wir gar nicht so geplant, aber also ihm gefällt es total gut da. Und ich meine, er hat auch zu Hause weibliche Power.
Ja. Ne?
Da ist es mal gar nicht schlecht, wenn er da noch so ein bisschen seine Jungs hat. Das ist schon immer mal so. Und der Hort, da sind auch wirklich von der Grundschule bis zum Abschluss. Ne? Können da Jungs hingehen. Also es ist eine sehr, sehr unterschiedliche Altersstruktur. Klar, wenn wir ihn abholen, da kommt dann schon immer mal, hey Paul, hast du echt zwei Mamas? Und dann sagt er, ja. Und dann ist das Thema durch. Wir haben das Glück, dass wir da aber auch eine Erzieherin haben, die ganz, ganz toll und offen mit dem Thema umgeht und die uns dann da auch immer, also ohne dass sie es ja müsste, so zur Seite springt und dann einfach so einen Spruch macht, so wie, ja, ist cool, oder? Der Pauli, der hat zwei Mamas. Das ist super. Es wird sicherlich nochmal, und dessen sind wir uns auch bewusst, es wird sicherlich hinter der Hand gesprochen über uns. Ne? Es ist ja auch so, dass in verschiedenen Kulturen, in denen unsere Kinder zum Glück auch aufwachsen, wird ja auch Queerness, Homosexualität häufig noch ein bisschen anders betrachtet.
Mhm.
Aber wir haben noch überhaupt nie das Gefühl gehabt, dass sie Probleme dadurch haben. Wir machen es natürlich aber auch so, dass wir wir sind da jetzt auch nicht so, dass wir an irgendeinem Kaffeenachmittag im Hort oder in der Kita da wild knutschend in der Ecke sitzen. Gut, das machen die wenigsten Paare.
Ja.
Na, aber wir sind dann da schon auch zurückhaltend. Ich glaube, wenn man offen mit sich umgeht und auch mit den Mitmenschen offen umgeht, dann kann man einfach auch viel erreichen. Weil wenn die uns kennen, dann finden sie uns vielleicht nicht mehr doof. Und dann ist irgendwann das Label weg. Aber ich frage mich das tatsächlich manchmal. Wir haben nun auch viele Freunde, viele Bekannte, auch mit Kindern. Und ich frage mich manchmal, was denken die denn so in ihren eigenen vier Wänden über unsere Familie? Wir fühlen uns ja völlig normal. Wir sind ja völlig normal, aber...
Ja, ja, genau. Und das ist ja eure Realität.
Richtig, richtig. Wie fühlt es sich denn für die anderen an? Also, ihr lieben Bekannten und Freunde, wenn ihr das hört, ne? Gib mir mal ein Feedback.
Du, ich habe das aber andererseits auch so ein bisschen, zum Beispiel, wenn ich mal wieder nach Görlitz fahre. Ne? Es kommt mittlerweile selten vor, weil ich habe dann noch meine Mutter und ihren Mann, aber sonst ist da für mich niemand mehr und die Stadt fühlt sich für mich dadurch auch eng an. Weil auch aufgrund, bin ich ganz ehrlich, also meine Jugend da, die war nicht durchweg positiv. Das Thema, schwul zu sein in der Kleinstadt, da habe ich jetzt nicht die positivsten Erinnerungen dran und das schnürt mir teilweise auch den Hals zu. So. Und wenn ich dann aber mal auf Menschen treffe, die da heute noch wohnen aus meinem Jahrgang und so, dann habe ich ja auch so einen Blick von außen auf deren Leben und deren Konstellation und dann gucke ich mir das an und denke mir immer, das finde ich spannend, aber das wäre gar nicht meins. Und mit diesem Gefühl merke ich auch, gucke ich mir auch heterosexuelle Paare an und denke mir, ah, das ist ja spannend, aber also nochmal irgendwie zurück nach Görlitz. Ich freue mich für euch, dass ihr hier euer Doppelhaus habt, aber ich sehe das so gar nicht für mich.
Stimmt. Hast du total recht. Man hat ja selber auch immer einen Eindruck.
Ja, genau.
Ja, und so wie wir unserem Gegenüber den Eindruck von uns lassen, lassen die uns ja auch den Eindruck über sie. Richtig. Siehste, gelöst.
Aber trotzdem, es würde mich, also, ne, Freunde von Judith, ihr meldet euch mal bitte bei Judith und macht hier mal bitte kurz einen Report. Mit Blick auf die Zeit, dieser Halbstünder neigt sich dem Ende. Judith, wir haben noch eine Frage, die haben alle gemeinsam, damit endet jeder Jofix Glamour, nämlich, was für einen Rat hättest du dir denn gern schon mal zeitiger gegeben, an welcher Stelle, und vielleicht magst du uns auch verraten, was es verändert hätte?
Also ich glaube, ich hätte mir gerne früher gesagt, dass ich überhaupt gar kein Label brauche. Ich muss nicht bestimmen, wie ich bin, wie ich liebe, wen ich liebe oder was auch immer. Und ich hätte eigentlich gerne gehört, trau dich doch einfach und steh zu dir. Und ich glaube, das hätte viel erleichtert und das hätte mich auch früher einfach in diese komfortable Situation gebracht, dass ich so ein Stück weit eben diese Ruhe und Stabilität gefunden habe, dass ich einfach auch mich ganz häufig ganz okay finde und dass ich ein tolles Leben führe und dass ich eine tolle Familie habe. Man muss sich frei machen von anderer Leute Erwartungen und sich nur mal fragen, was man selbst an sich selbst für Erwartungen hat, dann wird es einfacher.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Finde ich einen ganz, ganz schönen Ratschlag. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt denkt, Jofix Glamour, das ist aber was für mich, oder aber ihr habt Feedback oder denkt euch, Mensch, also wir wollen einfach mal in den Austausch gehen, dann schreibt eine Mail an vorzimmer@jofixglamour.de. Wie immer gilt, kommentiert, liked, shared und ich sag Judith, vielen, vielen Dank. Wir drehen hier noch eine Runde Kaffee und norddeutsches Lakritz und damit sage ich Dankeschön.
Ich danke dir, Max, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.